Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Und bevor ich jetzt die Begrüßung mache, muss ich einmal kurz sagen, es kribbelt, weil es geht wieder los. Und damit begrüße ich jetzt, also erstmal muss ich noch sagen, habe ich fast vergessen, ich bin Tim. So, wo viel Zeit muss sein? Und damit begrüße ich jetzt meinen Podcast-Partner, der genau wie ich sehr davon überzeugt ist, dass der HSV dieses Jahr very good Fußball spielen wird. Und damit, moin Ben.
Moin Tim. Ich hoffe, dass wir nach der Saison sagen können, we have a really good Saison gespielt. Auch eine ja. Legende, dieser Satz.
Ja.
Ja, du hast es gesagt, es geht wieder los. Das erste Pflichtspiel hat der HSV schon hinter sich. 3:0 im DFB-Pokal gegen Verl. Mhm. Hinten raus ein Spiel, das, glaube ich, gut besprochen worden ist. Die Stimmung danach war eher positiv. Und wie wir beide das gesehen haben, werden wir jetzt gleich besprechen in einem leicht neuen Format.
Ja, das stimmt. Wir haben nämlich so ein bisschen mal im Sommer rekapituliert. Das habe ich auch schon mal so ein bisschen angedeutet in manchen Folgen, wie wir das machen wollen. Und vielleicht einmal kurz, wie das jetzt aussieht. Wir werden jetzt gleich über den Moment des Spiels sprechen. Danach haben wir immer ein Spotlight des Spiels. Das kann was Positives, das kann was Negatives sein. Orientiert sich auch immer ein bisschen daran, wie die Woche denn verlaufen ist beim HSV. Wenn wir 4-0 gewinnen, brauchen wir nichts kritisieren in dem Sinne. Wenn wir 3-0 verlieren, brauchen wir da nichts loben. Also da kamen wir uns in der letzten Saison an manchen Punkten auch ein bisschen quatschig vor, wenn man ehrlich ist. Dann haben wir die Aktie des Spiels und wie Aktien so sind, die können steigen, die können aber auch fallen. Und was es heute ist, werden wir dann sehen. Und dann vergeben wir eine Note und begründen diese Note immer noch. So wollen wir in Zukunft Spiele besprechen. Wenn ihr dazu Feedback habt, Link zum Insta ist in der Folgenbeschreibung, schreibt uns eine DM. Und damit, Ben, würde ich sagen, fangen wir an mit dem Moment des Spiels. Was ist es denn für dich?
Ja, ist für mich das Tor zum 2:0 durch Albert Grönbeck in der 46. Minute, weil das Verl, glaube ich, auch in Kombination mit dem Tor kurz vor der Pause sehr zurückgeworfen hat in einem Spiel, in dem sie ja sowieso schon der Underdog waren. Und es hätte viel für sie zusammenkommen müssen und so in dieser Phase ist es dann für sie eigentlich eher zusammengebrochen. Der HSV konnte danach das Spiel spielen, das er gerne spielt und den Gegner kommen lassen und kontern. Und ich finde, dass sich bei dem Tor auch die individuelle Qualität des Kaders zum ersten Mal bemerkbar gemacht hat. Das wird sicher gegen Gegner aus der Bundesliga nicht im gleichen Maßen funktionieren, aber in diesem Spiel hat es geholfen, dass Grönbeck einfach ein bisschen besser ist als die anderen. Und ja, das Tor für mich der Moment des Spiels, die Vorentscheidung für mich im Grunde auch, obwohl man schon vieles gesehen hat. Und ja, das Einzige, was ich daran nicht verstanden habe, ist, dass er danach noch gelb gesehen hat für diesen Jubel. Er hat das Trikot ja nicht ausgezogen. Also, hast du es verstanden?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen dem Stadion in Verl geschuldet, weil es ist ja verboten, den Zaun anzufassen. Also, da hinzugehen und irgendwie den Zaunkontakt, das ist ja direkt. Genau, die Regel gibt es ja wegen der Gefahr, dass da ein Finger hängen bleibt oder so und am Ende abreißt oder so. Also es ist eine Regel zum Spielerschutz. Und dadurch, in Hamburg kann er sich auf die Bande stellen, ohne dass was passiert. Ich meine, Luca hat das ja auch gemacht, gegen Bayern unter anderem, letzte Saison. Da gab es ja keine gelbe Karte für. Aber weil das halt so eng aneinander ist, ich glaube, er unterschätzt das auch ein bisschen, weil er rutscht so leicht nach vorne auf der Bande und hält sich dann fest. Ich glaube, das war gar nicht beabsichtigt, dass er sich da festhalten wollte. Und ich glaube, deswegen kriegt er die gelbe Karte, aber ich gebe dir schon recht, es war schon so eine sehr kleinliche Regelauslegung an der Stelle.
Ja, aber interessant, ein bisschen Regelkunde hier bei einer
Ja, immer, immer. Ich kann es kurz und schmerzlos machen, das ist auch mein Moment des Spiels. Es war bis dahin ein sehr zähes Spiel, auch das 1-0 fiel ja genau vor der Pause, deswegen hat das da jetzt nicht so krassen Impact gehabt. Aber gerade so diese Sequenz kurz vor der Pause, das 1-0 und dann in der Folge, was wir auch gesagt haben, das 2-0 ja gefühlt mit dem Wiederanpfiff nachzulegen. Das war extrem wichtig. Das hat die Weichen auf den Sieg gestellt. Natürlich hat es die individuelle Klasse von Albert Grönbeck dann auch leichter gemacht, für den HSV dieses zähe Spiel für sich zu entscheiden. Und am Ende steht man da mit einem relativ versöhnlichen, dann doch auf dem Papier sehr souveränen Pokalerfolg gegen den Drittligisten. Und wir sind weit weg davon, da haben wir jetzt auch im Vorgespräch drüber gesprochen, wo wir letztes Jahr waren mit Pirmasens an der Stelle. Sondern ich glaube, Ben, kann man sagen, wir gucken jetzt nach dem 3-0 schon optimistisch der Saison entgegen, oder?
Ja, es ist was ganz anderes als nach dem Spiel gegen Pirmasens, nachdem ja die Alarmglocken schon sehr laut und hell schrillten. Ich glaube, dass der HSV trotzdem einige Learnings noch mitnehmen müsste aus diesem Spiel, weil du nochmal gesehen hast, wenn der HSV das Spiel machen muss, ist das eine Situation, die sich die Mannschaft, die sich ja sowieso noch neu finden muss, auch nochmal ein bisschen neu reinfinden muss. Und letztendlich, du hast es gesagt, die erste Halbzeit war ein bisschen zäh. Ich habe mich auch ein kleines bisschen darüber geärgert. Wir hatten das angesprochen, Ferl hat in den ersten beiden Ligaspielen insgesamt 8 Gegentore gekriegt und der HSV hat für mich nicht die offensive Präsenz gezeigt, um zu sagen, okay, das ist eine Mannschaft, die offensichtlich defensiv Probleme hat und die stressen wir jetzt richtig. Und nichtsdestotrotz, ich habe es ja auch gerade am Anfang schon gesagt, die Stimmung ist nach dem Spiel gut und das nehmen wir natürlich auch mit. Auch, weil sich um das Spiel ja noch eine andere Geschichte rankt, zu der du gleich noch was sagen wirst. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal mit dem Spotlight des Spiels weiter.
Ja, da fange ich an und das Spotlight, wir haben ihn jetzt schon über ihn gesprochen, aber ich finde, er verdient es mit der Leistung einfach auch nochmal ins Spotlight gestellt zu werden. Und das ist Albert Grönbeck. 2 Tore, absoluter Matchwinner, Man of the Match Award bekommen, dann noch ein sympathisches Interview gegeben, da kam ja dieses Very Good Fußball her und auch der grandiose Zitat, if the misses allow, dann stellt er den Man of the Match Award irgendwo hin. Es zeigt für mich einfach, es hat für mich gezeigt, die gesamte Vorbereitung plus dieses Spiel, wie wertvoll ein fitter, sowohl körperlich als auch mental fitter Albert Grönbeck für unseren HSV sein kann. Ich bin sehr froh, dass wir diesen Spieler bei uns haben. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass die 4 Millionen gut investiert waren in Albert Grönbeck. Vielleicht sogar am Ende der Saison ein Schnapper sein könnten, wenn er hoffentlich fit bleibt. Fingers crossed. Und ja, deswegen Albert Grönbeck für mich das positive Spotlight dieses Spiels. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, ich habe nicht im Grunde nichts hinzuzufügen sogar. Aus den genannten und irgendwo auch offensichtlichen Gründen ist er für mich auch der Spotlight-Spieler. Und wie gesagt, ich bin jetzt nur gespannt, was er von dem, was er an Fair gezeigt hat, auch gegen Gegner umsetzen kann, die ja im wahrsten Sinne des Wortes dann in einer anderen Liga spielen.
Ja, das stimmt. So, jetzt wird's spannend. Jetzt fallen und steigen die Aktien. Bent. Was passiert bei dir? Steigt eine Aktie oder fällt eine Aktie? Und wenn ja, wer ist es und warum? Das ist noch viel spannender.
Ja, bei mir steigt eine Aktie und zwar die von Shafiq Nanja. Er hat in meinen Augen auch nochmal unter Beweis gestellt, dass er auch in einem Ligaspiel als fast gleichberechtigte Alternative zu anderen Spielern auf dieser Position in der Innenverteidigung zum Zuge kommen könnte. Klar, er ist noch jung und jetzt zu erwarten, dass er sich in der ersten Elf festspielt, das wäre vielleicht auch ein bisschen drüber. Aber er ist mir in diesem Spiel gegen Ferl eben neben Sebastian Bornau und Nicolas Capaldo nicht negativ aufgefallen. Er hat seinen Anteil daran gehabt, dass Ferl, glaube ich, nicht einen Abschluss im 16er des HSV hatte, zumindest nicht aus dem Spiel heraus. Nanja verzeichnet unter anderem 6 Balleroberungen, eine sehr gute Passquote von 98% laut SofaScore. Und für mich ist seine Aktie nach einer guten Vorbereitung in diesem ersten Pflichtspiel, das ja auch für ihn das erste für den HSV von Beginn an war, noch mal ein kleines bisschen gestiegen. Und deswegen habe ich ihn hier in dieser Kategorie ausgewählt.
Ja, nachvollziehbar. Erstmal zeigt es aber natürlich, mit was für Innenverteidigern wir teilweise in diesem Verein gesegnet sind, wenn er fällt nicht negativ auf, schon ein Kriterium ist, um positiv aufzufallen. Aber ich gebe dir voll recht. Ich glaube, bei so einem jungen Spieler ist er fällt nicht negativ auf erstmal gut. Das ist erstmal Voraussetzung 1 und dann baut man davon aus. Und ich finde, er hat das souverän gemacht. Wie du sagst, der hat jetzt keine krasse Aktion gehabt, der hat jetzt aber auch keine schlechte Aktion gehabt. Und das reicht ja erstmal. Wenn er seinen Job solide macht, dann ist das erstmal ein guter erster Schritt. Und ich gebe dir auch recht, man könnte fast sagen in dem Kontext, ich habe ihn nicht, aber der Gedanke kommt mir gerade, die Aktie von Daniel Elfadli im Vergleich ist gesunken dadurch, oder?
Ja, vor allem Bissimuel ist ja vor Elfadli sogar noch reingekommen. Und Bissimuel hat dann 2 Tage später für die U21 des HSV gespielt. Das ist schon kurios, gebe ich dir recht. Ich kann nicht genau deuten, was dahinter steht, aber ja, diese Aktie sollte dann im Grunde gefallen sein, gebe ich dir recht.
Ja, das sehe ich genauso. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn da nochmal Bewegung reinkommt bis zum Ende des Transfersommers, genau. aber das besprechen wir nächste Folge. Ich habe auch eine steigende Aktie und ich glaube, ich habe hier die heißeste Aktie des HSV und vielleicht sogar die heißeste Aktie des Nachwuchsmarkts in Deutschland. Ich glaube, da lehne ich mich nicht aus dem Fenster in der Hand und das ist die von Luis Lemke. Da müssen wir natürlich drüber sprechen. Gibt sein Startelfdebüt für die Profis in einem Pflichtspiel. Spielt eine wirklich starke Partie. Auch da muss ich sagen, gerade defensiv ist es auch eher wie bei Nanja. Er ist halt nicht negativ aufgefallen. So, aber nach vorne natürlich, ne? Er trifft und bricht damit einen Uralt-Rekord von uns Uwe Seeler mit dem jüngsten Pflichtspiel-Torschützen aller Zeiten für den Hamburger Sportverein. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und für mich gibt es gerade absolut gar keinen Grund, warum Lemke nicht spielen sollte, ja, außer dass er 16 ist. Und ehrlicherweise sehe ich ihn mindestens mal auf der Backup-Position Linksverteidiger. Und das hätte ich in der Saisonvorbereitung nicht gedacht. Die Aktie ist eindeutig gestiegen, die ist sehr heiß. Und ich hoffe, dass der HSV noch lange was von dieser Aktie hat. Sage ich dir ehrlich, wie es ist, so wie der moderne Markt funktioniert.
Ja, du hast es schon gesagt, uns Uwe hat er abgelöst. Das wurde ja danach viel kommuniziert. Der HSV hat das inzwischen richtig gestellt, ist nochmal in die Archive offensichtlich runtergestiegen und hat herausgefunden, dass Lemke nämlich nicht Uwe Seeler, sondern einen Menschen namens Otto Sommer abgelöst hat.
Ah, okay, der interessant. Hat 1922 das noch gar nicht.
Im Alter von 17 Jahren und 14 Tage zwei Tore für den HSV bei einem 7:0-Sieg gegen den St. Pauli TV erzielt. Und ja, Uwe Seeler war genau 17 Jahre und 9 Monate und 10 Tage alt, als er 1954 im DFB-Pokalmal gegen Eintracht Trier getroffen hat. Also Otto Sommer soll hier natürlich auch zu seinem Recht kommen. Und ansonsten unterstreiche ich alles, was du gesagt hast. Wirklich eine ganz tolle Geschichte, die sich da um Luis Lemke rankt.
Ja, uns Luis an der Stelle, ne?
Genau.
Ja, hoffentlich kriegt er ungefähr dieselbe Reputation beim HSV. Das wäre doch schön. Uns Luis und uns Otto. Wenn Otto Stange ja, dann hoffentlich auch. Naja, das ist ein Gespräch für einen anderen Mal. Wir kommen jetzt wird es nochmal ein bisschen hart. Wir kommen jetzt zur Note, Band. Und da war ja immer so die Dynamik eigentlich, dass du der Strengere von uns beiden warst. Letzte Saison, was die Noten betrifft. Deswegen bin ich umso gespannter, was du uns jetzt hier für eine Note für dieses Spiel mitgebracht hast.
Ja, also die Note 3 ist es jetzt bei mir geworden. Für mehr reicht es dann auch wegen der ersten Halbzeit nicht, würde ich sagen. Und auch angesichts des Gegners nicht, ohne dem SC Felder jetzt zu nahe treten zu wollen. Und ja, ich glaube, damit kann man das Ganze dann noch abhaken.
Ja, also da gehen wir diesmal, ist vielleicht ein schönes Omen für die Saison, geben wir uns die Klinke in die Hand. Ich habe auch eine 3, es war ein okayes Spiel. Die erste Halbzeit hatten sich dann doch schon schwer getan, haben wir jetzt gesagt, gegen diesen Drittligisten, auch wenn der schon Pflichtspiele hatte, aber es bleibt ein Drittligist. Man kam dann besser rein, man profitiert dann von einem eiskalten Albert Grönbeck, der das Spiel dann zumacht für den HSV und danach spielt man es halt einfach auch runter. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Also Luis Lemke trifft dann zwar noch, aber der HSV spielt es dann souverän runter. Das erstmal zu können, auch gegen Gegner, die qualitativ schlechter sind, das ist eine Qualität, die dem HSV auch viel gefehlt hat, gerade in den Zweitliga-Jahren, das muss man auch sagen. Also das darf man hier auch mal lobend erwähnen, aber trotzdem spielt man es halt einfach runter und spielt Verwaltungsfußball. Und da finde ich, ist alles, was höher ist als eine 3, nicht angemessen. Und ich habe schon im Vorgespräch zu dir gesagt, und das zitiere ich jetzt einfach auch mal, ich glaube, wäre Pirmasens anders gelaufen damals, vor einem Jahr, hätte man hier auch gut und gerne eine 4 geben können, und ohne das jetzt böse zu meinen. Aber das Spiel war okay. Und ich glaube, das repräsentiert sowohl eine 3 als auch eine 4, in dem Fall ein bisschen wohlwollender durch den Eindruck von Pirmasens letztes Jahr. Aber unterm Strich, wir sind eine Runde weiter. Wenn wir am Ende im Finale von Berlin stehen, interessiert keinen, wie gut wir uns gegen Ferl in der ersten Runde verkauft haben.
Genau, sind ja nur noch 4 Spiele, ne?
Ja, so sieht's mal aus. Die Reise geht los. Mit dabei, vielleicht eine schöne Überleitung, werden auch 2 Jungs sein, die uns jetzt mindestens mal die ganze Saison begleiten werden, wahrscheinlich sogar darüber hinaus. Denn 2 Neuzugänge sind im Volkspark aufgeschlagen. Das ist einmal Sebastian Borneau, seines Zeichens Innenverteidiger, und Terem Moffi, seines Zeichens Stürmer, der auch die Nummer 9 von Robert Glatzel geerbt hat. Also ein großes Erbe. Bent, ich würde sagen, wir fangen mal mit Borneau an. Borneau ist 27 Jahre alt, ist Belgier, ist Innenverteidiger und soll so der neue Abwehrchef sein. Er kommt per Leihe von Leeds United und der HSV besitzt eine Kaufoption irgendwo zwischen 4 und 5 Millionen Euro und man soll so ungefähr 1 Million Euro Leihgebühr bezahlt haben. Und Borneau kommt sehr erfahren, nicht nur weil er 27 ist, sondern auch weil er 140 Bundesligaspiele schon gemacht hat für den ersten FC Köln und für den VfL Wolfsburg. Und er hat zusammengespielt mit einem Innenverteidiger, den wir beide kennen, den die ganze Liga kennt, nämlich Vincent Kompany. Fun Fact. Und hat da mal ein Testspiel im Hamburger Volkspark bestritten. Das kam im Rahmen seiner Vorstellung hoch. Und Bent, jetzt interessiert mich natürlich mit allem, was ich gerade schon gesagt habe und auch so generell. Wie fandst du ihn gegen Ferl? Wie findest du bis jetzt Sebastian Borneau generell beim HSV? Was sind so deine Gedanken zu diesem Transfer?
Ja, das Spiel gegen Ferl ist schon so die einzige belastbare Grundlage, würde ich sagen, um ihn jetzt zu bewerten. Und wie er es gegen Ferl gemacht hat, das fand ich gut. Also ein super souveräner und unaufgeregter Auftritt. Und wir haben uns darüber auch ausgetauscht, auch wie er so in Interviews wirkt oder auch in den Videos, die der HSV auf seinen Social Media Kanälen veröffentlicht hat, muss man sagen, da hat man wirklich einen Ruhepol offensichtlich auch in die Mannschaft geholt. Einer, der sich, um Lennart Kahl zu zitieren, nichts scheißt. Und genauso einen brauchst du da hinten drin auch. Ich finde trotzdem, man sollte jetzt auch langsam aber sicher aufhören zu sagen, er ist irgendwie der Vuskovic-Nachfolger. Er ist ein ganz anderer Spielertyp, glaube ich. Und er wird sozusagen seine eigene Duftmarke beim HSV hinterlassen. Und ja, ich bin jetzt auch nach den ersten Eindrücken froh, dass er da ist und denke, dass er sich auch nahtlos eingefügt hat mit dem Spiel gegen Ferl und dass er von jetzt an die Position da in der Mitte erstmal innehaben wird.
Ja, deswegen habe ich es auch so geframed, da bin ich voll bei dir als neuer Abwehrchef, nicht Luca-Ersatz, sondern das ist jetzt unser neuer Boss und neuer Boss macht Dinge dann halt auch einfach anders. Und ich muss auch sagen, dass ich da sehr bei dir bin, dass ich seinen ruhigen, fast schon neudeutsch sagt man ja nonchalanten Führungsstil wirklich gut finde. Aber es auch gut fand, dass er direkt auch ehrlich über die erste Halbzeit in Fair gesprochen hat und gesagt hat, ja, war ein okayes Spiel, aber mehr nicht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Erfahrung, 27 Jahre alt. 140 Bundesligaspiele, der weiß, dass man da sich overhypen muss, dass man 3-0 gegen Ferl gewinnt. Und ich glaube, gerade mit seinen Qualitäten auch im Kopfballspiel, sowohl vorne als auch hinten, wird er uns helfen, weil da haben wir auch viel in der Vorbereitung drüber gesprochen, dass uns das fehlt. Und man muss ja erstmal sagen, auch wenn es ein paar Chancen gab, aber grundsätzlich stand seine Abwehr gegen Ferl jetzt erstmal über weite Strecken des Spiels sehr stabil, hat nichts zugelassen und jetzt kommt gleich der nächste Härtetest gegen den BVB und ich glaube, danach kann man ihn schon ein bisschen besser bewerten, aber wie wir das eh bei allen Transfers machen, bewerten tun wir es im Winter das erste Mal, so wie wir es letzte Saison auch gemacht haben. Aber ich bin auch erstmal guter Dinge. Ich glaube, das fasst so unsere Linie jetzt gut zusammen, dass wir beide guter Dinge sind, dass Sebastian Bonneau eine gute Rolle für den HSV spielen kann in dieser Saison als Abwehrchef. Gut, der zweite Name, über den wir hier sprechen müssen, ist Terem Moffi, auch 27 Jahre alt, aber kein Belgier, sondern Nigerianer. Stürmer, ich habe es schon gesagt, Nummer 9 auf dem Trikot. Ein bisschen bulliger Typ, 1,99 groß, muskulös, kräftig, aber auch wohl schnell. Zumindest, wenn man den Scout-Berichten aus Frankreich glauben mag. Passt so ein bisschen ins Bild, dass man mit Patson Daka, finde ich, so diesen Spielertyp Ransford Königsdörfer ersetzt hat. Von der Art und Weise, was der so für vor allem Stärken mitbringt. Und passt so ein bisschen Moffi dann so ein bisschen auf Robert Glatzel. Nicht 1:1 vergleichbar, aber diese Art von Stürmer, die wir ja auch gesagt haben, wir beide beim Kadercheck, die man noch sucht, ich finde, da passt Moffi schon so sehr rein. Zur Wahrheit gehört bei Moffi natürlich, vor ein paar Jahren hat der Nizza noch 20 Millionen, über 20 Millionen Euro gekostet, als er bei Lorient eine grandiose Saison gespielt hat in Frankreich. Ist dort aber durch Verletzungen und Geschichten neben dem Platz in Ungnade gefallen. Sodass der HSV ihn jetzt für knapp 2 Millionen kriegt, was natürlich zeigt, dass die letzten Jahre jetzt nicht so erfolgreich waren, weil wären sie das gewesen, hätten wir diesen Spieler nicht für 2 Millionen Euro verpflichten können. Deswegen, Ben, grundsätzlich, hast du eine Meinung zu Terem Moffi jetzt erstmal oder bist du so in dem Modus, dass du sagst, wir schauen es uns erstmal auf dem Platz an?
Ich würde es tatsächlich gerne abwarten. Also ist auch ein Spieler, der mir vorher namentlich überhaupt nichts gesagt hat. Und wir haben uns ja auch ein bisschen ausgetauscht im Vorfeld. Du hast mir unter anderem seine Heatmap, nennt man das, oder? Aus seiner letzten richtigen Stürmersaison, in der er durchspielen konnte, gezeigt. Und das sieht natürlich gut aus, ne? Ein Strafraumstürmer, wie der HSV ihn auch wirklich braucht. Und ich glaube, es ist wie bei vielen anderen Transfers, die da so eine Vergangenheit gemacht hat, das ist irgendwo auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Kommt dieser Spieler wieder in die Spur? Bekommt man ihn wieder auf das Niveau, das er einmal hatte? Und wenn das passiert, ist das ein toller Transfer. Und alles Weitere werden wir, wie gesagt, abwarten müssen. Ich glaube, das ist da auch für Terem Moffi dann der beste Weg, damit umzugehen.
Ja, voll. Also es ist ein Risiko, das möchte ich nicht abstreiten, aber es ist halt auch so, du musst als HSV diese Risiken immer wieder gehen. Ehrlicherweise, weil so funktioniert der Markt mittlerweile. Ein Verein wie der Hamburger SV ist kein Käuferverein. Das heißt, man muss auf diese Spieler gehen, die einen Karriereknick hatten. Aber alle, die jetzt Panik haben wegen Karriereknick, den hatte Albert Sambi Lokonga zum Beispiel auch, bevor der zum HSV kam. Das möchte ich hier nur mal sagen. Und den hatte auch ein Fabio Vieira, bevor der im Volkspark letztes Jahr aufgeschlagen ist. Also, das heißt erstmal nichts. Ich finde, man sollte Moffi eine faire Chance geben. Natürlich haben die letzten Stürmertransfers da so ein bisschen Panik im HSV-Lager entstehen lassen, was Stürmertransfers betrifft. Aber ich glaube, Terem Moffi kann schon eine Rolle spielen, wenn er an sein Leistungsmaximum kommt, kann aber auch genauso gut sein, dass es nicht funktioniert. Am Ende des Tages komme ich dazu, für 2 Millionen Euro ist das ein überschaubares Risiko für das, was du vielleicht kriegst. Und ich finde es jetzt sehr gut. Wir haben ja letzte Woche ausführlich über die Stürmer gesprochen, aber ich finde, man kann es jetzt nochmal kurz sagen. Die unterschiedlichen Profile, die wir jetzt haben, ergänzen sich schon sehr gut. Und ich habe das Gefühl, dass wir mit Stange und Dacker eher 2 schnellere, mobilere Stürmer haben, mit Paulsen und Moffi jetzt 2 bulligere. Das heißt, man kann auch gut auf Verletzungen vielleicht reagieren. Ich glaube, dass der HSV da schon sehr gut aufgestellt ist und es reicht ja, so blöd es klingt, wenn 1 bis 1,5 Spieler davon funktionieren. Das würde ja voll und ganz reichen, weil einen 20-Tore-Stürmer werden wir eh nicht haben mit unserer Rolle in dieser Liga. Das heißt, geben wir ihm eine faire Chance, schauen es uns an. Und wenn er auch nur ansatzweise an das kommt, was er mal bei Lorient und am Anfang bei Nizza gezeigt hat, dann haben wir, glaube ich, Spaß damit. Aber das will ich jetzt auch nicht so glorifizieren. Erste Chance hat er am Wochenende gegen Dortmund und dann schauen wir weiter und geredet wird im Winter. Über wen wir im Winter nicht mehr reden werden, ziemlich wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch nicht 100% fix, aber wir haben uns entschieden, es jetzt schon mit reinzunehmen, weil es wahrscheinlich, bis wir die Folge hier am Freitag rausbringen, vielleicht schon durch ist oder dann ziemlich schnell durch ist. Und das ist Jean-Luc Dompé. Der wird den HSV zu 99%, würde ich sagen, ist das schon safe, verlassen, ablösefrei. Da hat man sich drauf geeinigt, Richtung Konyaspor in der Super League. Wir haben überlegt, ob wir hier was zu sagen nochmal und haben uns jetzt entschieden, einfach zu sagen, okay, das Kapitel ist zu. Wir haben ausführlich in Folge 59 dieses Podcasts gesprochen. Da könnt ihr reinhören, wenn ihr nochmal unsere ausführliche Meinung zu Jean-Luc Dompé haben wollt und zum Ende des Kapitels, weil das war ja da auch schon absehbar. Wir wünschen ihm alles Gute weiterhin und haben uns entschieden, dass wir es jetzt an der Stelle dabei belassen wollen. Genauso, vielleicht kurzer Disclaimer, wir haben die Gerüchte um Moura von Porto, den linken Schienenspieler, wahrgenommen, haben uns aber auch da entschieden, dass wir da erstmal abwarten, weil ob das wirklich zustande kommt und dann in der nächsten Woche über alle Entwicklungen, die noch bis zum Deadline-Day passiert sind, sprechen werden, weil sollte Moura wirklich kommen, wollen wir jetzt nicht zu groß ziehen, aber dann wird das auf jeden Fall nachweisbare Effekte im Gesamtkader haben und die wollen wir dann nicht außer Acht lassen, deswegen gibt es hier keinen Schnellschuss und falls Moura wirklich zum HSV wechselt, reden wir nächste Woche darüber. Und damit, Bent, ist es soweit, Bundesliga, ich spüre es schon in mir, ich habe es vorhin gesagt, es kribbelt am ganzen Körper, wieder Bundesliga, 2. Saison in Folge für den HSV, der HSV startet in seine 57. Bundesligaspielzeit der Vereinsgeschichte und direkt zum Start, das werden die meisten wissen, die hier zuhören, aber ich sag's gern nochmal, mit einem Kracher, denn der HSV trifft Samstagabend auf den BVB zum, wie ein gewisser TV-Experte sagen würde, Dippigo-Dopp-Spiel um 18.30 Uhr. Liebe Grüße an Lothar Matthäus an der Stelle. Das ist das Duell des 13. der Vorsaison des HSV. Ich habe es hier untergebracht, weil ich es gerne nochmal sagen wollte, dass wir nur 13. geworden sind, oder dass wir 13. geworden sind. Nur ist das falsche Wort, sondern das war gut. Während Bremen, da wollte ich nämlich hin, nur 15. geworden ist. Liebe Grüße an der Stelle. Gegen den Tabellenzweiten, den BVB. Wir haben letztes Mal, wo wir über die Spiele HSV-BVB gesprochen haben, viel über die Bilanz HSV-BVB gesprochen. Die wollte ich jetzt nicht zum dritten Mal mitbringen. Stattdessen habe ich mitgebracht die Bilanz in Auftaktspielen des HSV. Ich lasse mal kurz eine Sekunde Pause. Wer da draußen mitraten möchte, macht jetzt mal kurz Pause und kann ja mal überlegen, wie viele Siege der HSV in 56 Auftaktspielen geholt hat. Bent hole ich jetzt nicht rein für alle da draußen, weil denen habe ich das schon erzählt. Das wäre jetzt ein bisschen zurechtgelegt. Aber jetzt löse ich es auf. Es sind 21 Siege, 18 Unentschieden und 17 Niederlagen. Wir hoffen natürlich, dass es danach dem Spiel heißt 22 Siege. Aber das werden wir sehen. Nicht so schöne Erinnerungen hat der HSV an das letzte Aufeinandertreffen im Signal Iduna Park mit Borussia Dortmund. Das war ein 2:3 nach 2:0 Führung beim letzten Aufgalopp in Dortmund. Das tut immer noch weh, wenn ich an dieses Spiel denke. Ich glaube, man lehnt sich nicht aus dem Fenster, wenn man sagt, dieses Spiel hat die beste HSV-Halbzeit in dieser Saison gehabt und die schlechteste. Ich glaube, das war beides in einem Spiel zusammen. Merlin Polzin wurde auf der Pressekonferenz auch nochmal auf dieses Spiel angesprochen. Von daher schauen wir mal, ob der HSV daraus Lehren gezogen hat. Und schauen wir mal kurz noch aufs Personal, bevor Bent euch ein bisschen was zu den Dortmundern erzählt. Denn erstmal, ob Neuzugang Terem Moffi direkt Minuten kriegt, finde ich, bleibt abzuwarten. Die Möglichkeit besteht, weil er die Woche jetzt, seitdem er da ist, ich glaube seit Dienstag war das, oder Montag ist er, glaube ich, schon vorgestellt worden, voll mittrainiert hat. Ich gehe aber nicht von einem Startelf-Einsatz aus, so viel schon mal als kleiner Spoiler vielleicht für meine Aufstellung gegen Dortmund in ein paar Minuten. Wer definitiv ausfallen wird, ist Linksverteidiger Miro Muheim, der nicht rechtzeitig fit geworden ist. Das hat Merlin Polzin auf der Pressekonferenz bestätigt. Dafür wird, wir haben es schon gesagt, Luis Lempke starten und damit also in nicht mal 7 Tagen sowohl sein DFB-Pokal als auch sein Bundesliga-Startelf-Debüt für den HSV geben. Die Aufgabe für sein Bundesliga-Startelf-Debüt könnte nicht größer sein mit dem BVB. So eigentlich nur die Bayern, wenn man ehrlich ist. Sonst, John Torunariga ist wieder fit. Daher gab es auch die Möglichkeit, hätte es gegeben, dass Shafik Nanja auch weiter an seinem Profil feiern kann. Aber ich denke mal, dass Torunariga spielen wird. Merlin Polzin hat auf jeden Fall gesagt, dass er dabei ist. Sonst fallen nur die bekannten Langzeitverletzten Wamed Omari und Alex Rössing-Lelisit aus. Der Rest des Kaders steht laut Merlin Polzin zum Zeitpunkt dieser Aufnahme Donnerstagabend zur Verfügung. Damit würde ich sagen, Bent, schauen wir doch mal nach Nordrhein-Westfalen zu unserem Gegner. Du hast dich da ein bisschen reingearbeitet für uns.
Ja, Borussia Dortmund, eine der größten deutschen Mannschaften, namhaft sogar in Europa. Der Kader ist Fußballfans nicht nur in Deutschland geläufig. Trotzdem gab es im Sommer ein bisschen Bewegung bei den Spielern von Niko Kovac, auf welche Spieler er noch weiter zurückgreifen kann und auf welche nicht. Namhafte Abgänge sind unter anderem Karim Adeyemi, Julian Brandt und Niklas Süle. Und auf der Zugangsseite hat der BVB eine insgesamt horrend hohe Summe von mehr als 100 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben, die mir zum Teil nicht einmal namentlich bekannt waren. Und zwei von ihnen habe ich hier mal als Player to Watch mitgebracht. Und in diesem Spätsommer war ja die Odysseus-Verfilmung in aller Munde. Und die Dortmunder haben den Film offenbar auch gesehen und sich gedacht, die Griechen, die können was. Und deswegen tragen jetzt zwei Griechen, zwei sehr talentierte offensive Mittelfeldspieler das schwarz-gelbe Trikot, namentlich Giannis Konstantelias und Konstantinos Karetsas. Konstantelias ist 23 Jahre alt, kam Mitte August von PAOK Thessaloniki zu Borussia Dortmund. Die Sockelablöse soll bei rund 26 Millionen Euro liegen. Und ja, er ist griechischer Nationalspieler, gilt als technisch starker und kreativer Offensivspieler, der offenbar auch nicht so viel Eingewöhnungszeit braucht, denn nur wenige Tage nach seinem Wechsel hat Konstantelias im Supercup gegen die Bayern sein BVB-Debüt gegeben, wurde zur Halbzeit eingewechselt. Nach der Halbzeit ist Dortmund dort sehr gut gewesen. Und Konstantelias hat sofort für mehr Tempo, ein bisschen mehr Kreativität im Dortmunder Spiel gesorgt, hat unter anderem einen Seitfallzieher gezeigt und hat auch eine Zeit lang dann noch gemeinsam mit Landsmann Karetsas die Offensive belebt. Und ich glaube, das ist ein erster Fingerzeig, dass er für Dortmund auch in dieser Saison eine große Rolle spielen kann. Und ich hoffe, dass der HSV nicht sein erstes Opfer wird. Konstantinos Karetsas ist gerade erst einmal 18 Jahre alt. Er kam Anfang August für rund 30 Millionen vom belgischen Club KRC Genk nach Dortmund und hat da erstmal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Denn was war die erste Amtshandlung von Karetsas in Dortmund? Der hat erstmal an einem Imbiss-Taxiteller verteilt. Unglaublich, was für ein Einstand in Carmen soll da stattgefunden haben. Es gibt auch Fotos davon. Sogar die deutsche Presseagentur hat berichtet. Stell dir vor, du bist 18 Jahre alt, kommst ins Ruhrgebiet und gibst den Leuten erstmal so eine Schlotze mit Pommes, Currywurst und Gyros. Es geht nicht besser. Das ist auf jeden Fall absolut Endstufe. Er gehört zu den teuersten Transfers der BVB-Geschichte, ist auch griechischer Nationalspieler und gilt auch als außergewöhnlich kreativ, technisch versiert, ein Spielmachertyp. Hat auch direkt in der Vorbereitung gezeigt und dann ein sehr sehenswertes Tor am Testspiel gegen den FC Arsenal erzielt. Und auch im Supercup gegen Bayern hat er gut gespielt, stand beim 1:2 sogar in der Startelf, hatte mehrere starke Aktionen, scheiterte nach der Pause nur knapp an Manuel Neuer. Und Niko Kovac hat ihn danach für seinen Spielwitz und sein Zusammenspiel auch mit Konstantelias gelobt. Karetsas könnte auch zum Bundesliga-Auftakt gegen den HSV in der wichtigen Rolle spielen, auch in der Startelf stehen, wie das dann gegen die Bayern schon der Fall war. Wer wird das nicht tun? Wer wird nicht in der Dortmunder Startelf stehen? Das ist zum einen Emre Can, der verletzt ist. Nico Schlotterbeck hat sich bekanntlich bei der Fußball-WM in den USA verletzt und fällt auch weiterhin aus. Und der Einsatz von Rami Benzebaini ist laut Niko Kovac fraglich. Die Pressekonferenz war da auch heute bei den Dortmundern. Und wir haben das gerade eben schon besprochen, dann wird es in der Innenverteidigung bei Dortmund auch so ein bisschen dünn. Das wird man dann sehen müssen, wie die aufstellen. Wenn Benzebaini doch spielen kann, sieht es nochmal anders aus. Er hatte auch bei dem angesprochenen ärgerlichen 2:3, glaube ich, 2 Elfmeter-Tore erzielt. Also dort eine gewisse Rolle gespielt. Und ja, das wäre jetzt erstmal so mein Part zum BVB, Tim.
Also ich habe mit vielem gerechnet, bevor dieser Part kam, aber dass wir über The Odyssey und Taxiteller sprechen, das nicht. Also wilder Mix, aber ich glaube, das fasst den BVB aktuell auch sehr gut zusammen. Also gute Vorbereitung, Bent. Ich würde sagen, wir wecken wieder unseren inneren Merlin Polzin, wie wir das jetzt jede Folge tun werden. Wie stellen wir auf? Ich würde sagen, Tor können wir skippen, weil wir brauchen keine Torwartdiskussion aufmachen. Die Rollen sind klar verteilt. Tangwik war der Pokaltorhüter. Das heißt, bei uns beiden wird ziemlich wahrscheinlich Daniel Heuer-Fernandes in der Startelf stehen für dieses Spiel. Ich glaube, über die Dreierreihe brauchen wir in der Abwehr auch nicht reden, oder?
Nee, Kapi, Bonau.
Ja.
Und
ja.
Aber für mich ist es Nanja und nicht Turunariga, Tim.
Okay, krass. Ja, doch, da müssen wir doch drüber reden, weil ich habe Jordan Turunariga trotzdem da stehen, weil ich glaube, dass du Shafiq Nanja sonst mit einem schlechten Spiel auch sehr schnell wieder verbrennen kannst, ehrlicherweise, wenn das schief geht, gegen Karezas zum Beispiel.
Ja, aber das gilt ja gerade so zu Beginn der Saison auch für andere Spieler, ne? Also klar, er ist jung, ich habe es ja auch gerade eben gesagt, aber ich glaube, dass der momentan im Flow ist und vielleicht würde ich ihn nicht unbedingt rausnehmen. Auf der anderen Seite ist dann irgendwann auch der Punkt gekommen, bei dem man es Turunariga dann verkaufen müsste und der hat ja auch verletzungsbedingt gefehlt. Also vielleicht hast du auch recht. Er hat ja damals, ich kann mich gar nicht mehr so richtig genau an das Rückspiel erinnern, wie er da performt hat, aber im Hinspiel hat er es gut gemacht.
Ja, voll. Aber letztendlich muss man ja sagen, es ist ja auch, wie wir aufstellen würden. Von daher völlig gerechtfertigt, dass du hier mit Nanja in die Partie reingehen würdest. Ich würde es mit John Torunariga tun. Wir haben wieder, muss einmal kurz nachfragen, im bekannten 3-4-2-1 aufgestellt, richtig?
Ja, so habe ich es auch.
Genau, gut, dann machen wir mal weiter mit der Viererreihe. Wie sieht die von rechts nach links bei dir aus?
Baka, Sambi, Rambo und Lemke.
Ja, sticht. Jatta aus Mangel an Alternativen sowieso. Also auch, ich habe auch nichts dagegen, ihn starten zu lassen. Ich fand das ordentlich über weite Strecken gegen Ferl. Lemke habe ich ja sowieso keine Bauchschmerzen und Sambi und Remberg sind einfach immer noch, wir haben ein gutes zentrales Mittelfeld, aber das sind die Besten, die müssen spielen. Wie stellen sich deine beiden Zehner, Halbraumspieler, Flügel, wie auch immer man sie nennen möchte, auf?
Also ich gehe nochmal mit Martin Adelin, obwohl ich ihn gegen Ferl nicht so zwingend fand. Albert Grönberg sowieso.
Ja, voll. Also ich hab's auch so stehen. Ich verstehe aber auch, wenn Leute sagen, in ihrer Elfe statt Adelin Otto Stange. Das könnt ihr auch verstehen. Wobei Stange ja auch eher auf der Seite von Grönberg spielt. Also wahrscheinlich wäre das gar nicht so der Wechsel. Aber ich glaube auch Adelin und Grönberg würde ich auch erstmal mit reingehen, weil ich fand, Adelin hat es trotzdem ordentlich gemacht und noch nicht so schlimm, dass ich gesagt habe, ihr müsst ihn jetzt auswechseln und der wird einfach auch Zeit brauchen. Wer ist dein Stürmer?
Dacker.
Ja, habe ich auch. Ich glaube auch, dass das Spiel ihm besser liegen wird als das gegen Ferl. Gegen Ferl ist genau das gekommen, was ich ja meinte. Man muss sehen, wie der gegen tiefstehende Gegner funktioniert. Und das hat nicht so wirklich funktioniert. Sind wir mal ehrlich. Ich meine, er hat die Torvorlage. Da habe ich dich ja auch ein bisschen gepiesackt nach dem Spiel mit, weil du mit Dacker ja auch nicht so zufrieden warst. Das können wir ja, glaube ich, ehrlicherweise so sagen, was ja auch okay ist, mit Dacker nicht zufrieden zu sein in dem Spiel. Er hat einen Score auf Papier, aber gut, für den musste er ja auch nicht viel tun, ne? Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und aber ich glaube, der BVB könnte ein Spieler sein mit seinem Skillset, mit dieser Tiefe, die er attackieren kann, dieser Gefahr, die er dann vielleicht auch ausstrahlt, dass der BVB dann vielleicht auch nicht direkt, wie soll ich sagen, komplett nach vorne aufrücken kann, sondern die Tiefe weiter attackiert. Das ist, glaube ich, ich hoffe, dass es Dakas Spiel ist. Ich würde mich nicht wehren gegen ein paar Tore von Patson Daka am Wochenende. Und Tore sind eine gute Überleitung, Bent. Wie geht's aus?
1-1.
Ja, habe ich auch. Und ich glaube, das wäre auch ein gutes Ergebnis. Ich glaube, ich rechne trotzdem leider mit einer Niederlage irgendwo in mir drin. Ich hoffe es natürlich nicht und ich sehe auch Wege, wie wir einen Punkt mitnehmen können oder auch, ich sehe sogar Wege, wie wir dieses Spiel gewinnen können, aber ich glaube, da muss wieder schon viel zusammenkommen, weil man hat es ja gesehen, 70 gute Minuten haben in Dortmund letztes Jahr ja auch nicht gereicht. So, ja, davon 45 überragende, ne?
Durch ihre Transferoffensive haben sie ihre Ansprüche auch nochmal unterstrichen.
Ja.
Die werden mit Erwartungshaltung in das Spiel gehen, auch deutlich zu gewinnen gegen den HSV.
Absolut.
Und da wird es, wie du schon gesagt hast, da muss viel zusammenkommen, damit das verhindert wird.
Ja, das stimmt. Aber mit dem 1-1 könnten wir gut leben, deswegen drücken wir alle Daumen. So, und wir hatten überlegt, machen wir das, weil wir dachten, wir haben vielleicht nicht mehr so viel Zeit. Bent, jetzt haben wir sogar 10 Minuten, um das ganz in Ruhe zu zelebrieren, dass es gar keine so eine krasse Überlänge gibt, denn wir wollen einmal wieder, wie letztes Jahr auch, die Bundesliga-Tabelle predikten und dann wollen wir sie am Ende des Jahres auch wieder hervorholen, wie letztes Jahr. Was ja auch sehr amüsant für uns beide und hoffentlich auch für euch da draußen war. und werden nochmal durchgehen, wie gut wir da waren. Ja, Ben, ich würde sagen, wir fangen an. Ich würde sagen, wir fangen der Spannung halber, es klingt weird, das zu sagen, aber von oben an, weil in der Bundesliga ist es, glaube ich, von oben deutlich unspannender als von unten.
Ja, let's go.
Ja. Wollen wir eins skippen?
Ja, skippen wir die Bayern.
Ja, skippen wir die Bayern. Wer ist dein Platz Nummer 2? Ich würde sagen, machen wir direkt mal 2 bis 4, die Champions-League-Plätze.
Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart.
Mhm. Bei mir ist es Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, Bayern 04, Leverkusen.
Interessant.
Mhm. Wer ist bei dir in der Europa- und Conference League, also Plätze 5 und 6?
Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim.
Mhm, interessant, also, da gehen wir voll auseinander. Ich habe RB Leipzig und SC Freiburg. So, dann gehen wir jetzt Platz für Platz durch ab da an. Platz 7 ist bei dir?
Bayer Leverkusen.
Ach krass, da sind wir ganz weit auseinander. Ich bin gespannt. Das ist bei mir die TSG 1899 Hoffenheim. Wer ist bei dir Platz 8?
SC Freiburg.
Mhm, das ist bei mir die SGE aus Frankfurt. Dein 9. Platz?
Mainz 05.
Ja, sticht, habe ich auch. Deine 10?
Borussia Mönchengladbach.
Sticht auch, habe ich auch. Deine 11?
Das ist ein Hot Take, die SV Elversberg.
Oha, du bist sehr hoch auf Elversberg. Bei mir kommen sie ein bisschen später. Ich habe da den FC Augsburg. Für mich ist der FC Augsburg und Platz 11 ein Match made in heaven. Wen hast du auf 12?
Den Hamburger Sportverein.
Ey, das sticht auch. Ich habe uns auch auf 12. Geil, wir haben viele Überschneidungen hier. Passt ja. Wer ist dein 13. Tabellenplatz?
Da habe ich jetzt den FC Augsburg.
Mhm, da habe ich den ersten FC Köln. Wer ist deine 14? Jetzt kommen wir langsam in die Abstiegszone.
SV Werder Bremen.
Ui, krass, ich habe Bremen tiefer. Bei mir ist es Schalke 04. Deine 15?
Union Berlin.
Mhm, die habe ich deutlich tiefer noch. Bei mir ist es die SV Elversberg. Wir glauben beide an den Klassenerhalt von Elversberg. Du noch ein bisschen deutlicher als ich. Wer geht für dich in die Relegation?
Der FC Schalke 04.
Mhm, nachvollziehbar. Bei mir ist es Werder Bremen. Und ich wünsche es eigentlich auch unter anderem den Ludovit Reis. Wünsche ich sehr. Wer steigt bei dir als erster Verein ab?
Der erste FC Köln.
Ach krass, ja, bei mir ist es der erste FC Union Berlin. Aber wahrscheinlich ähnliche Argumentationslinie. Union ist bei mir, muss ich sagen, auch unter anderem da jetzt mit reingerutscht, wegen dem Abgang von Ansa jetzt vor ein paar Stunden. Spielt da auch mit rein. Aber Köln könnte Köln und Union auch tauschen mit 13 und 17, hätte keine Bauchschmerzen. So, und 18 können wir eigentlich auskippen, aber bei den SC Paderborn.
So. Ja, SC Paderborn, die haben ja in Lübeck auch im Pokal gespielt. Ich hatte mir das Spiel angesehen, war zum Teil wirklich wilder Auftritt.
Ja, das stimmt. Und man muss ja auch sagen, aber das passt eigentlich auf 2 von 3 Aufsteigern, sowohl Elversberg als auch Paderborn haben Transfers getätigt, die, selbst wenn sie absteigen, trotzdem mit in die zweite Liga gehen können, die ihnen den Kader nicht komplett kaputt machen, die ihnen das Gehaltsgefüge nicht kaputt machen. Elversberg spielt schon wieder Jugendforsch mit 40.000 Jugendspielern. Eigentlich ist Schalke noch der Verein von den dreien, der nicht direkt wieder absteigen darf, wenn man sich die Kaderstruktur anguckt, ehrlicherweise. Nee,
ich wünsche mir auch keinen Abstieg von Schalke, muss ich sagen.
Nee, das reicht jetzt, liebe Schalker. Ihr wart jetzt lang genug in der zweiten Liga. Ihr
bleibt jetzt hier.
Ja, ihr bleibt jetzt hier, genau. Ihr bleibt jetzt hier und wir spielen jetzt zusammen alle wieder Bundesliga, aber Bremen kann gern gehen. So, nein, mein Gott, ich hoffe natürlich nicht, dass Bremen, ich sag's auch ehrlich, ich will natürlich die Derbys weiter haben, weil ich hoffe ja, dass St. Pauli nicht aufsteigt. Also ich will ja nicht nächstes Jahr kein Derby haben oder im schlimmsten Fall gegen Holstein Kiel, was ja kein Derby ist, da sind wir uns ja auch alle einig.
Ich wollte gerade sagen, aber momentan sieht's ja weder bei den Storchen noch beim FC St. Pauli so aus, als würde das in Richtung Aufstieg gehen, obwohl die Saison ja auch gerade erst angefangen hat.
Ja, stimmt. Die Saison ist noch lang und gerade in der zweiten Liga kannst du noch viel mehr würfeln als in der Bundesliga. So, das war unsere Tabelle. Wenn ihr Bock habt, schickt uns gern eure per Social. Link ist in der Folgenbeschreibung, habe ich vorhin schon gesagt. Würde sagen, Bent, dann spannen wir jetzt nicht unnötig weiter auf die Folter. Der BVB kommt. Für die aus dem Fanclub, die zuhören, wir sind beide im U-Turn am Samstag. Das können wir auch noch kurz sagen. Das heißt, wer Bock hat auf Meet and Greet mit uns, kommt dahin, guckt mit uns das Spiel. Wir sind immer bereit für Autogramme und Fotos. Nein, Spaß an der Stelle. Aber wir freuen uns, mit euch allen das Spiel zu gucken. Das auf jeden Fall. Ich glaube, so kann man es sagen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Bent, Bundesliga geht wieder los. 57. Spielzeit des HSV im Oberhaus, so wie es sich gehört. Wir haben alle Bock auf dieses Spiel gegen Dortmund. Da ist eine Menge drin über Geschichten, über sportliche Momente, über einfach einen coolen Abend, den wir, glaube ich, alle haben können, egal wie es ausgeht. Und wenn du nichts mehr hast, schüttelst den Kopf, perfekt. Dann sage ich, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.